Ja, Jesus starb für uns, für dich, für mich. Darum soll es natürlich auch heute in der Predigt gehen. Das ist ja vielleicht nicht ganz überraschend. Die Botschaft vom Kreuz. Und dazu möchte ich uns gerne lesen aus dem 1. Korintherbrief ein paar Verse. 1. Korinther 1, Vers 18 und dann noch 21 bis 24. Da schreibt Paulus: Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Endlich sagt's mal einer. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Denn obwohl sich Gottes Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für diese Juden ist diese Botschaft ein Ärgernis, man könnte auch übersetzen ein Hohn, eine Gotteslästerung, und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist der Text für heute, den ich einfach von verschiedenen Seiten ein bisschen beleuchten möchte. Und die zentrale Botschaft ist natürlich: Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Und da darf man sich ja schon fragen, was verkünden wir hier denn eigentlich? Im Zentrum unseres Glaubens, im Zentrum unserer Verkündigung steht tatsächlich etwas ganz Schreckliches, etwas ganz Furchtbares, etwas ganz Widerliches. Ich werde jetzt nicht schildern, was bei einer Kreuzigung passiert. Könnt ihr euch mal selber zu Hause anschauen. Aber sie ist sicher etwas vom Schlimmsten, vielleicht das Schlimmste, was einem Menschen widerfahren kann. Es ist eine römische Hinrichtungsmethode und die Römer waren sehr kreativ im Entwickeln von allerhand Grausamkeiten. Und so haben sie mit dieser Kreuzigung eine Hinrichtungsmethode erfunden, die an Schmerz und die an Entwürdigung eigentlich nicht mehr zu überbieten ist. Sie war so schlimm, diese Kreuzigung, dass kein römischer Bürger gekreuzigt werden durfte, weil das konnte man ihm nicht zumuten. Kreuzigung war etwas für Menschen zweiter oder dritter Klasse, für Menschen, auf die man herabschaute, die man, ja, so vernichten wollte, dass der Körper komplett alle war, unter größten Schmerzen sterben musste, aber auch jegliche Würde und Wert an diesem Kreuz vernichtet wurde. Und so ein Ereignis steht im Zentrum unseres Glaubens. Für die Juden ein Ärgernis, für die anderen Völker völliger Unsinn. Wir haben diese Botschaft vom Kreuz ein Stück gesellschaftsfähig, ein Stück akzeptabel gemacht, indem wir sie verniedlichen an vielen Stellen. Wir machen Schmuck, schönen Schmuck, Kreuze, die wir uns um den Hals hängen. Wir haben hier ein wunderbares Lichtkreuz, schön anzusehen, kein Ärgernis. In Kirchen hängen in der Regel Kunstwerke. Auch wenn Jesus am Kreuz hängt, man kann sich das gut anschauen. Aber eigentlich ist das Kreuz ein Folter- und ein Tötungswerkzeug. Ich habe eine sehr intelligente und sehr engagierte Schwester. Sie ist Diplomatin und als Diplomatin war sie an verschiedenen deutschen Botschaften schon in der ganzen Welt, unter anderem auch in Kiew. Wir haben sie dort auch einmal besucht und wenn ich jetzt Bilder sehe, von dieser zerstörten Ukraine, auch von Kiew, dann macht das wirklich was mit mir. Weil ich habe es erlebt, ich habe gesehen die Schönheit dieser Stadt und auch dieses Landes. Und es ist schon unfassbar, was da gerade passiert. Und ich bin froh, ich bin dankbar und ich finde es auch wirklich richtig, dass wir ein paar wenigen Menschen, die fliehen mussten vor diesem Krieg, in unserem Haus eine sichere Unterkunft zur Verfügung stellen. Und ich möchte Sie wirklich als Gäste auch ganz herzlich bei uns willkommen heißen. Und ich hoffe, ihr tut es auch. Nun, inzwischen lebt meine Schwester nicht mehr in Kiew. Sie lebt in Australien mit ihrem Mann in Adelaide. Das ist eine Stadt im Süden Australiens. Und vor 5 Jahren haben wir sie auch, also Udo und ich, auch dort besucht. Und unvergessen bleibt mir da eine gemeinsame Wanderung, die wir gemacht haben am Rande des Outbacks. Unvergessen einmal wegen dieser landschaftlichen Schönheit, diesem imponierenden Eindruck, der dann da war. Aber unvergessen auch wegen einer, ja, wie soll ich denn sagen, wegen einem Gespräch, was wir da miteinander geführt haben, einem Gespräch, wo es um den Glauben ging. Nun muss ich euch dazu sagen, dass meine Schwester sich sehr aktiv einsetzt für Umwelt, für Tierschutz, auch für behinderte und benachteiligte Menschen. Sie ist also wirklich aktiv und engagiert und setzt da viel von ihrer Freizeit und auch einiges an finanziellen Mitteln ein. Und sie findet Jesus rundum super. Absolut klasse, was er als Mensch so gemacht hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Diese Lehre auch von der Vergebung, sogar die Lehre auch der Feindesliebe, überhaupt der Nächstenliebe, findet ihre völlige Zustimmung. Kann sie sich absolut damit eins machen. Sie ist ja im selben Elternhaus aufgewachsen wie ich, im evangelisch-christlichen Elternhaus, hat Kinderkirche, Jungschar, Konfirmandenunterricht durchlaufen und sie kennt also die Basics des christlichen Glaubens. Und wie gesagt, Jesus findet sie toll, aber mit einem hat sie doch ein ganz riesiges Problem. Und das ist eben dieses Kreuz, diese Botschaft vom Kreuz, vom gekreuzigten Christus, eine Religion, in deren Zentrum so ein Martyrium steht, das dann auch noch angebetet wird. Also da hat sie echt Probleme damit. Das kann nicht ihre Religion sein. Und ein Gott, der so etwas zulässt, ja mehr noch, dessen Willen und Plan dieses Kreuz war, sagt sie, sorry, das kann nicht mein Gott sein. Entweder er ist grausam oder er ist unfähig. So ihr Urteil, mit dem sie nicht allein steht. Ich habe ja damals dann Worte aus Johannes 15 weitergegeben, wo es heißt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und sie gab mir zur Antwort, ja, ja, das gilt für Menschen schon. Kann sie für Menschen schon so sehen. Aber Gott muss doch andere Mittel und andere Möglichkeiten haben. Das Problem an der Botschaft vom Kreuz ist, dass sie eben nicht Menschenweisheit ist. Sie ist Gottes Weisheit, die unseren menschlichen Verstand nicht völlig ausklammert. Es gibt ja gute Argumente für das Kreuz und ein paar werden wir heute auch noch hören. Aber sie geht einfach weit darüber hinaus und es braucht den Heiligen Geist, um diese Botschaft wirklich erfassen und auch glauben zu können. Und der Verstand ist sicher eine gute Gabe Gottes. Wir sollen ihn gebrauchen, wir sollen ihn einsetzen. Aber für geistliche Erkenntnisse, da reicht er einfach nicht aus. Da hat Gott uns ein anderes Organ gegeben, unseren Geist. Um mit ihm, der ja auch Geist ist, in Kontakt kommen zu können, mit ihm kommunizieren und Gemeinschaft haben zu können. Und die Dramatik, die Tragödie dieser Welt ist eben, dass der menschliche Geist durch die Sünde so beschädigt, so deformiert ist, dass er nach biblischer Diagnose nur noch vor sich hin stirbt. Wenn ihr davon esst, sagte Gott zu Adam und Eva, werdet ihr sterbend sterben. Das ist ein Prozess und in diesem Prozess befindet sich der menschliche Geist und es braucht eine übernatürliche, eine göttliche Erneuerung und Wiederherstellung. Wir können das nicht selber machen, das muss von Gott zu uns kommen. Unser Geist muss wiederbelebt werden, sonst bleibt die Kluft, die die Sünde zwischen uns und Gott geschlagen hat, unüberbrückbar. Und die für den Verstand ärgerliche, für den Verstand unsinnige Botschaft ist, dass eben dieses Kreuz die Brücke ist, die Gott für uns gebaut hat, um wieder zu ihm zurückfinden zu können. Und auch ich hätte mir das ehrlich gesagt anders gewünscht, wäre mir lieber gewesen. Jesus hätte irgendeine wunderbare sonstige Heldentat vollbracht, die diese Schuld überbrücken könnte. Aber das Kreuz ist Gottes Weisheit und es ist Gottes Weg für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Und wir werden da nicht gefragt. Wir haben da auch kein Mitspracherecht. Wir müssen uns genauso retten lassen, wie Gott das vorgesehen hat. Mit seinen Mitteln, mit seinen Möglichkeiten, mit seinem Weg. Denn so hat Gott die Welt geliebt, lesen wir ja in Johannes 3,16, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das Kreuz ist einzig und allein Gottes Weg, Gottes Werk. Und es zeigt uns, dass wir es ihm wert sind, so viel wert sind, dass er selber diesen Tod auf sich nimmt, dass er litt und starb für uns und das so radikal, dass so konsequent, dass mit diesem einen Opfer ein für alle Mal der Preis für jede Sünde, für jede Schuld bezahlt ist, auch für deine und für meine. Dem Opfertod Jesu, diesem stellvertretenden Sterben von uns, dem kann nichts hinzugefügt werden, dem muss nichts hinzugefügt werden. Es ist bezahlt, es ist vollbracht, ein für alle Mal. Paulus versucht, die Notwendigkeit dieses Kreuzes im Römerbrief so zu erklären, dass er sagt in Römer 6, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist das, was immer auf Sünde folgt. Tod, und jedem Tod geht ja ein Sterben voraus, ein zerstört werden. Und wenn wir in die Welt schauen, wie sie unter all dem Leid der Zerstörung und dem Elend leidet, das Menschen ihr zufügen, dann sehen wir, dass das stimmt. Und dass der Mensch eben nicht von Natur aus gut ist, sondern dass im Menschen dieser Hang, dieser Drang ist zum Bösen. Und wir müssen da gar nicht mit Finger auf andere zeigen. Jesus sagte zu den Pharisäern, die mal eine Ehebrecherin vor ihn brachten, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und es war keiner, der einen Stein werfen konnte. Und wenn er das jetzt zu uns sagen würde, würden wir auch nicht die Freiheit haben, Steine zu werfen. Jesus wäre der Einzige gewesen, der es hätte tun können und er tat es nicht. Jeder von uns hat schon gesündigt und wir werden das leider auch weiter tun. Und es ist ja, wir kennen das doch, wie schnell ist ein böser Gedanke gedacht, ein böses Wort gesprochen, auch eine böse Tat getan. Wir verletzen uns selbst, wir verletzen andere, wir schaden dabei uns selber, anderen, unserer Umwelt, unserem Nächsten. Und Sünde hat nun mal die verführerische Eigenschaft, dass sie zuerst mal entweder Spaß macht oder Vorteile verspricht. Damit ködert Satan immer wieder. Damit findet er immer wieder seine Opfer. Sonst würden wir ihm ja nicht auf den Leim gehen. Aber am Ende, der Schluss, das Ende der Sünde ist eben nichts Tolles, ist kein Vorteil, sondern ist immer Zerstörung, Sterben und Tod. Sünde macht das kaputt, was Gott an guten Absichten und guten Plänen für uns eigentlich hat. Und das große Problem an der Sünde ist eben, dass wir aus dieser Nummer selbst nicht herauskommen, selbst nicht alleine uns erlösen können bei allen Anstrengungen, bei allen Unternehmungen, die wir da vielleicht machen, um selber zu besseren und zu guten Menschen zu werden. Das gelingt immer nur für eine bestimmte Zeit. Das Gesetz, das Einhalten von Geboten kann uns schon mal dazu anhalten, das eine oder andere nicht mehr zu tun, aber auf Dauer führt das nicht zum Erfolg. Wir sind Sklaven der Sünde, ist der biblische Befund und sogar ein Apostel Paulus, dieser tolle heilige, Gott auserwählte Mann. Selbst dieser Paulus musste das bei sich erkennen und er spricht das ganz offen und unverblümt aus in Römer 7, 24, wenn er da sagt, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Kennt ihr Münchhausen? Diesen Lügenbaron? Er hat mal behauptet, dass er sich am eigenen Schopf aus einem Sumpf herausziehen kann. Hat natürlich nicht gestimmt. Hat Eindruck gemacht, aber hat nicht gestimmt. Und an das muss ich denken. Wir können uns nicht selber am eigenen Schopf aus dem Sumpf der Sünde herausziehen. Es braucht jemand von außen, der kommt und uns packt und uns herauszieht, einen Stärkeren. Und genau an dem Punkt, da setzt die Botschaft vom Kreuz an, diese nach Menschenweisheit dumme, ärgerliche Botschaft, nämlich dass das, was wir nicht tun können, dass das Gott für uns getan hat. Jesus für uns getan hat und er hat sich dabei eben der Mittel bedient, die dafür notwendig waren. Ich bin überzeugt, wenn es einen anderen Weg zu unserer Erlösung, zur Erlösung dieser Welt gegeben hätte, Gott hätte diesen Weg gefunden und gewählt. Der hatte doch keine Freude daran, Jesus am Kreuz verbluten zu sehen. Und Jesus selber hat es gegraut vor diesem Weg, den er da gehen musste. Blut und Wasser geschwitzt hat er da in Gethsemane und hat seinen Vater angefleht. Wenn es denn möglich ist, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Dieser Kelch wurde von einem Engel ihm gereicht, randvoll angefüllt mit unserer Schuld und mit der Strafe, mit den Folgen, die eben diese Sünde nach sich zieht. Und Jesus wusste genau, was ihn dann bevorstand, wenn er diesen Kelch annimmt, wenn er ihn trinkt. Er, der keine Sünde kannte, ja, Versuchung hat er gekannt, aber keine Sünde, er sollte sich anziehen, die Schuld der ganzen Welt, sie in sich aufnehmen, sich zur Sünde machen lassen. In diesem Kelch, da war auch deine und meine Schuld. Und so flehte er den Vater an, bitte lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen, wenn es irgend möglich ist. Aber es war nicht möglich. Es war nicht möglich. Unsere Schuld hat diesen Preis gekostet und Jesus ordnete sich dem Willen Gottes unter, seines Vaters unter und sagte aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er nahm diesen Kelch an, er trank ihn bis zum letzten Tropfen und in den folgenden Stunden durchlitt er all das, was Sünde anrichtet, geballt und komprimiert, das so intensiv und so schlimm, dass sogar die Sonne sich verfinsterte. Und es dunkel wurde über dem Land. Die Sünde bekam ihren Lohn. Doch dann, bevor Jesus sein Haupt neigte, bevor er starb, kamen die für ihn und auch für uns so erlösenden Worte: Es ist vollbracht. Und das feiern wir heute. Es ist vollbracht. Die Sünde hat ihren Lohn bekommen. Der Preis ist bezahlt. Und worauf Sünde ein Anrecht hat, sogar ein göttliches Anrecht hat, das hat Jesus auf sich genommen. Und wenn wir seinen Tod zu unserem Tod machen, dann sind wir wirklich frei. Dann brauchen wir Strafe und den Zorn Gottes nicht mehr zu fürchten. Der Zorn Gottes entlud sich an diesem Kreuz. Und so findet dieser Schrei des Paulus, der ja auch unser Schrei irgendwo ist, eine wundervolle Antwort. Lese noch einmal Römer 7, 24. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Und jetzt kommt der erlösende Vers 25. Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat es für mich getan. Und nicht, weil ich es verdient hätte, nicht, weil ich mir es erarbeitet hätte, sondern ganz allein, weil er ein gnädiger Gott ist und weil seine Liebe so groß ist, dass er jeden Preis dafür zahlt, um uns wieder für sich zu bekommen, um uns einen Weg zurück zu sich zu bauen. Es ist Gottes Liebesgeschenk. Und so geht auch Römer 6, der Vers 23 weiter, der ja anfängt mit: der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Gottes Weisheit, Gottes Lösung, die wir gut finden können oder nicht, ist letztendlich egal. Ob du das gut findest oder nicht, es ist Gottes Weg, da werden wir nicht gefragt. Es ist so und es bleibt so. Wir können es annehmen oder wir können es ablehnen. Das ist die Entscheidung, die bei uns liegt. Und was an dieser Botschaft vom Kreuz, neben diesem eigentlichen furchtbaren Kreuzesgeschehen, ja noch so unangenehm ist, ist ja, dass wir dieses Kreuz tatsächlich brauchen. Dass wir es ja alleine nicht schaffen, dass wir unseren sterbenden Geist nicht selber wiederbeleben können. Und dagegen sträubt sich der unerlöste Geist. Der ist doch selber groß, der will doch selber machen. Also meine Schwester sagte damals zu mir: für mich muss niemand sterben. Das will ich gar nicht. Okay, ich mache auch Fehler, ja. Aber für die stehe ich selbst gerade, die mache ich selbst wieder gut. Und wenn es nötig ist, zahle ich auch dafür. Für mich muss niemand sterben, auch kein Jesus am Kreuz. Und das ist ja das richtig Ärgerliche an diesem Kreuz, dass es tatsächlich etwas mit mir zu tun hat. Ich muss eingestehen, dass ich die Erlösung und Errettung brauche und ich muss die Hilfe annehmen, die Gott mir anbietet. Und zwar genau die. Eigentlich ist es doch so viel schöner, anderen zu helfen, als selber auf Hilfe angewiesen zu sein. Es macht etwas mit uns, mit unserem Stolz, mit unserer Ehre. Aber Gott möchte uns nicht klein halten. Er möchte uns nicht die Würde nehmen oder uns entmündigen. Ganz im Gegenteil, er möchte uns erhöhen, zu seinen Kindern, zu seinen Erben machen, zu Mitregenten in seinem Reich. Das ist sein Plan, sein Ziel. Aber leider empfindet das der unerlöste Mensch anders und da brauchen wir den Heiligen Geist, der uns Gottes Wesen, der uns seine Liebe und seine Absichten tatsächlich offenbart. Für die frommen Juden war dieser gekreuzigte Messias noch ein ganz besonderes Ärgernis, noch ein ganz besonderer Hohn, ein richtiger Schlag ins Gesicht. Denn Gott war ja für sie so heilig, dass sie nicht einmal wagten, seinen Namen auszusprechen, Jahwe zu sagen. Geschweige denn, ihn anzufassen. Und jetzt sollte Gott seinen Gesandten in die Welt schicken, der in seinem Namen auftrat, in seinem Namen sprach und handelte. Und die Menschen rührten ihn nicht nur an, sondern sie nagelten ihn an ein Kreuz. Gott war so heilig, dass Männer, die nicht autorisiert waren, die Bundeslade anzurühren, wo ja sein Sitz war, tot umfielen, als sie das taten, um ein Unglück zu verhindern. Die Gefahr war, dass sie runterfiel. Haben sie zugepackt. Aber das war so heilig, Gottes Gegenwart so heilig, dass sie tot umfielen. Und jetzt wurde der Sohn Gottes nicht nur angefasst, sondern an ein Kreuz genagelt. Absolut unvorstellbar. Unvorstellbar. Ein absoluter Hohn, eine Gotteslästerung. Sagt es am Anfang schon, nichts Widerliches, keine größere Niederlage, keine furchtbarere Hinrichtung, keine größere Demütigung, keine größere Schmach als dieses Kreuz. Gott am Kreuz, der Sohn Gottes am Kreuz, für jeden Juden ein Ärgernis und ein Hohn. Was für ein Unsinn auch für viele, die sagen, sie seien Normaldenkende und sie sagen, wer hat sich nur diesen Blödsinn ausgedacht? Jetzt geht es nicht mehr weiter, oder? Okay. Nun war ja Paulus auch ein frommer Jude und dazu noch ein sehr gebildeter. Und man kann sich schon fragen, warum ausgerechnet so ein hochintelligenter, so ein wohlgebildeter Denker, brillanter Rhetoriker, wie ausgerechnet er dieser Botschaft vom Kreuz nicht nur Glauben, sondern sein ganzes Leben schenkte. Und wie gut, dass er uns selbst die Antwort auf diese Frage gibt. Und dafür gehen wir nochmal zurück zum 1. Korintherbrief und lesen da nochmal die Verse 23 und 24. Wir jedoch, geht's immer noch nicht, verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft ein Ärgernis und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für diejenigen jedoch, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Lieber Udo, bitte, tut mir leid. Ich hätte es jetzt schon ganz gern, mach mal weiter. Und das nächste noch. Und noch ein, wunderbar, wunderbar. Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das hat Paulus erlebt. Und dafür war er bereit, für diesen Unsinn und für dieses Ärgernis sein Leben hinzugeben. Satan hat gedacht, dass wenn er Jesus aus der Welt schafft, damit auch sein Problem gelöst ist. Zur Sünde konnte er Jesus nicht verführen, also musste er ihn irgendwie aus dem Weg schaffen. Und wenn das auch noch an einem Kreuz geschehen kann, also nichts Besseres. Niemand würde mehr an diesen Mann denken. Seine Lehren werden vergessen werden. Er wird in diesem Grab verrotten, als der größte Loser von allen verachtet. So dachte Satan. Und so sah es ja auch aus an Karfreitag. Wie wenn Gott verloren und der Satan gesiegt hätte. Gottes Plan an einem Kreuz gescheitert. Aber dann, am dritten Tag, dann kam Ostern. Und diese frustrierten Jünger, die nicht mehr wussten, wie ihnen geschieht und was sie noch halten sollten von ihrem Jesus, begegneten dem Auferstandenen, kamen aus ihren Löchern wieder hervor. Und so dürfen wir heute mit den Jüngern und mit Paulus das Kreuzesgeschehen eben aus einer anderen Perspektive sehen. Aus der Perspektive von Ostern, aus der Perspektive des Sieges, aus der Perspektive der Auferstehung. Ja, und durch diese Auferstehung wurde die Botschaft vom Kreuz, hat sie sich bestätigt als Gottes Weisheit und als Gottes Kraft. Und wer sich auf sie einlässt und für sie persönlich annimmt, für den entfaltet sie diese Kraft. Und es ist dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckte, die auch in denen wirkt, die diese Botschaft glauben. Und so ist die Frage heute, erlebst du diese Kraft? Lebst du in dieser Kraft? Eine Kraft zur Rettung, eine Kraft zum Leben, eine Kraft zur inneren Veränderung, eine Kraft, die sich im Alltag auswirkt, die uns hilft, Böses zu überwinden, wirklich Böses mit Gutem heimzuzahlen, die es uns ermöglicht, zu segnen, anstatt zu fluchen. Diese Kraft des Kreuzes ist stärker als jeder Hass. Sie macht uns auch stark, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Der Wahrheit über uns selber. Wo stehen wir? Wer sind wir? Sie hilft uns dabei, an Gottes Verheißungen festzuhalten und die Hoffnung auf ein gutes Ende nie zu verlieren, niemals. In dieser Kraft sind wir dann auch in der Lage, Leid durchstehen zu können, das uns nicht erspart bleibt in dieser gefallenen Welt. Aber diese Kraft hilft uns, dieses Leid annehmen, durchleben zu können und trotzdem noch einen inneren Frieden und auch eine Freude zu haben. Es ist eine übermächtige, eine übernatürliche Kraft, eine Gotteskraft. Und die wird durch dieses Kreuz freigesetzt. Und das hat Paulus erlebt. Und das hat ihn begeistert. Ja, seine Botschaft, seine Evangelisationen sind nicht überall auf Freude und auf offene Ohren gestoßen. Überhaupt nicht. Aber diese Botschaft funktioniert. Und darauf kommt es schließlich an. Es geht nicht in erster Linie um Ethik und Moral. Es geht nicht darum, sich selbst mühsam zu einem besseren Menschen machen zu müssen, sondern es geht um diese Kraft, die in uns wirkt und die all das macht, wo wir immer wieder scheitern. Und deshalb noch einmal die Frage, lebst du in dieser Kraft? Erlebst du diese Kraft in deinem Leben? Und wenn es da noch Bereiche gibt, wo in dir finster sind, wo du immer wieder scheiterst, wo du versagst, darfst du Gott bitten, dass er mit seiner Kraft genau da reinkommt. Dass er genau da Rettung und Erlösung bewirkt. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht auch für dich. Es ist vollbracht auch für deine Defizite, für deine Nöte, für dein Scheitern, für deine Not. Der Weg zu Gott ist frei. Das ist die wunderbare Botschaft, die auch noch in der Botschaft des Kreuzes steckt. Und da sind jetzt tatsächlich wir gefragt. Gehen wir an dem vorbei oder nehmen wir es an? Lassen wir es wirken in uns? Und ich möchte euch sehr ermutigen, gib dich nicht auf. Das Opfer Jesu reicht auch für deine Probleme, auch für deine Schuld, auch für das, wo dir immer wieder Not macht. Nimm es an. Glauben können wir nicht machen, ebenso wenig, wie wir uns nicht selber erlösen können. Es ist ein Geschenk von Gott, aber wir können uns ausstrecken danach. Und wir können sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir können sagen, Vater, bitte, schenk du mir die Erkenntnis, schenk du mir die Kraft, schenk du mir den Heiligen Geist. Und dann sagt Jesus, wenn schon Menschen gute Gaben ihren Kindern geben, wie viel mehr wird Gott den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Und der Geist Gottes wird dir erschließen, wie die Kraft in deinem Leben durchbrechen kann. Das ist der Grund, warum wir feiern heute an Karfreitag. Joel, darf ich dich und dein Team nochmal bitten? Wir sind befreit, er trug das Urteil. O preis den Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt. Jesus hat es für dich getan. Das ist die Herausforderung an Karfreitag. Können wir es annehmen? Nicht für irgendjemand, für mich ist er gestorben. Kommt, lasst uns dieses wunderschöne und auch sehr inhaltsreiche Lied noch als Abschluss so miteinander singen. Wir haben wirklich Grund zu feiern heute, weil Jesus uns erlöst hat. Allein durch Gnade dürfen wir es annehmen. Und seine durchbohrten Hände, sie halten uns. Wie gut ist das? Amen.